Und siehe, zwei von ihnen gingen am selben Tage nach einem Dorf namens Emmaus, das ungefähr 12 Kilometer entfernt war von Jerusalem. Sie sprachen miteinander über das, was sich zugetragen hatte. Und es begab sich, während sie miteinander sprachen und überlegten, nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach zu ihnen, was sind denn das für Reden, die ihr da auf dem Wege miteinander führt? Da blieben sie traurig stehen. Einer von ihnen, namens Kleopas, antwortete ihm, bist du etwa der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie antworteten ihm, ja, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk. Und wie ihn unsere hohen Priester und Ratsherren zur Todesstrafe überliefert und ihn gekreuzigt haben. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen werde. Und nun ist es zu alledem heute schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen aus unserer Mitte haben uns in Bestürzung versetzt. Vor Tagesanbruch waren sie beim Grab und fanden seinen Leib nicht. Sie kamen und erzählten, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gehabt. Die sagten, er lebe. Und einige von den unseren gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen gesagt haben. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Da sagte Jesus zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie träge ist euer Herz, an all das zu glauben, was die Propheten gesprochen haben. Musste nicht der Messias dieses leiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann mit Mose und allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und als sie sich dem Dorf näherten, wohin sie gingen, tat er, als wollte er weitergehen. Dann nötigten sie ihn und sagten, bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische war, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Er aber entschwand im gleichen Augenblick vor ihnen. Da sprachen sie zueinander, brannte unser Herz nicht in uns, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften aufschloss. Und sie brachen in derselben Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 und ihre Gefährten versammelt. Die sagten, wahrhaftig, der Herr ist auferstanden. Er ist auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie sie ihn beim Brotbrechen erkannten. Eine zunächst einmal, finde ich, sehr lapidare Geschichte. Da ist man resigniert über die Ereignisse der letzten Tage, die eigentlich alles kommunizieren, was Niederlage bedeutet, miteinander unterwegs. Man tröstet sich untereinander, man geht die Dinge noch einmal durch, man schleppt sich mehr, als man wirklich läuft. Man ist bedrückt, weil man ratlos ist, weil man ausweglos ist, weil alles so dunkel zu sein scheint. Diejenigen unter uns, die schon einmal im Leben den Abbruch aller Hoffnungen erlebt haben, wissen, das ist fast ein Sturz ins Bodenlose. Da wird einem, wie unsere Sprache es ja sagt, der Boden unter den Füßen weggezogen. Man stürzt, man kommt ins Taumeln, man weiß nicht mehr, was einen hält und was trägt. So muss es dem Kleopas und seinem Freund gegangen sein, als sie nach Hause liefen, in das Dorf, wo sie herkamen. Sie hatten noch in der Stadt ausgehalten, offensichtlich, aber jetzt waren sie auf dem Weg nach Haus, zurück, ja wohin? Zurück in ihre eigene persönliche Vergangenheit, zurück in den Alltag, den sie so kannten. Da war nicht viel Perspektive. Da war eigentlich nur der relativ dünne Versuch, sich gegenseitig zu stützen und vielleicht auf diese Weise zu helfen, den Schmerz und die Perspektivlosigkeit ein wenig zu lindern. Man hat ja den Eindruck, wenn man mit jemandem austauscht über seine Tiefe, über seine Not, über seine Fragen, das hat ja entlastenden Charakter. Das ist ja gut. Aber es entsteht keine Perspektive. Es ist eben Entlastung. Das heißt, das, was so sehr drückt, drückt etwas weniger. Aber es bleibt dennoch bedrückend, ohne Perspektive nach vorn. Und dann geschah es, dass sich jemand zu ihnen gesellte, der fragte und war interessiert, was sie denn da miteinander reden. Sie bleiben stehen und sie erzählen es ihm und er bricht es so aus ihnen heraus, diese ganze Hoffnungslosigkeit und vor allen Dingen auch diese Verwirrung, dass plötzlich zu dem ganzen Schmerz, zu der Hoffnungslosigkeit nun auch noch einige Frauen sozusagen mit sich, mit Engelerscheinungen daherkam und als wäre das Ganze nicht schon irgendwie traurig genug, müssen sie auch noch die Brüder verwirren. Und dieser Fremde, und das finde ich jetzt interessant, beginnt mit ihnen zu reden. Wenn man hineinliest in diese kleine Geschichte, dann wundert es einen vielleicht, dass so wie er mit ihnen redet, sie immer noch auf dem Schlauch stehen. O ihr Unverständigen, hat Jesus schon mal gesagt. O ihr Ungläubigen, hat er ihnen auch schon mal gesagt. Er redet sie an und er erweist sich als unglaublich schriftkundig, obwohl er kein erkennbarer Rabbi ist. Kein erkennbarer Lehrer. Sie kommen nicht drauf. Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Er legt ihnen die Schrift aus und sie hören zu. Und sie hören zu, und sie hören zu, aber sie verstehen es nicht. Sie merken nicht, worüber er mit ihnen spricht. Sie spüren bloß, dieser Mann tut uns gut. Wenn er in der Gegenwart ist, wenn er bei uns ist, das tut uns gut. Im Englischen gibt es so eine schöne Formulierung für he's a good company. Es ist gut, dass er dabei ist. Da ist jemand gut mit mir unterwegs, you are a good company. Schön, dass du da bist. Du lächelst so nett, du hast so nette Geschichten oder schön, dass du da bist. Einfach, wenn du dabei bist, ist einfach, ja, ist die Zeit gut, die Gemeinschaft ist nett. Sie wollten ihn bei sich behalten und sie nötigten ihn, weil er weitergehen wollte und sagte, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es so wohlgesetzt gesagt haben, wie es hier überliefert ist. Diese Sprache ist fast Gebetssprache. Ja, bleibe bei uns. Es ist auch ein Lied, ist ja auch eingegangen in die, sozusagen, in die Tradition der Kirchen. Aber auf jeden Fall haben sie ihm doch gebeten, er möchte nicht gehen, er soll bleiben. Wenn er nicht irgendwo hin muss, wäre doch gut, er könnte bei ihnen übernachten. Damals ist und heute auch noch Gastfreundschaft ein hohes, hohes Gut in dieser Region. Wir hätten wahrscheinlich gesagt, schade, du kannst bei uns nicht bleiben, wir haben kein Gästezimmer. Von daher ist es ganz gut, dass die Geschichte mit Jesus woanders passiert ist. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland so geklappt hätte. Und er blieb bei ihnen. Das war kein Umstand. Und dann passiert etwas Eigenartiges, nämlich sie sitzen zu Tisch. Es heißt hier, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot. Wir lesen das so. Aber ihr könnt euch, wenn ihr in eurer Bibel euch traut, was reinzuschreiben, das er einmal einkreisen, weil das ist das Ungewöhnliche. Er hat gar kein Hausrecht. Er ist überhaupt nicht der Hausvater. Er ergreift Initiative an einer Stelle, die ihm eigentlich nicht zusteht. Er nimmt das Brot und eröffnet die Mahlzeit. Das ist eigentlich Recht des Hausherrn. Das weiß man. Aber er agiert, er greift das Brot und dann beginnt auch in der Sprache des Lukas hier, es ist eigentlich liturgische Sprache, so müsste man sagen. Lukas greift wahrscheinlich bereits diesen Sprachrhythmus, der zu seiner Zeit, als er das Evangelium schrieb, in den Gemeinden sich durchgesetzt hatte. Er greift diesen Sprachrhythmus auf, das verbindet sich hier, oder er hat zumindest mit dieser Sprache, die er hier schreibt, noch einmal auch die Ausprägung, die Tradition in der Gemeinde befeuert. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische war, und das ist jetzt dieser Rhythmus, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet, brach es und gab es ihnen. Das ist Sprache des Abendmahls. Und es ist nicht von ungefähr, dass es dann heißt, da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Da wurden ihnen die Augen aufgetan in Verbindung mit dem Abendmahl. Da wurde es hell, wie wir auf dem Bild sehen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Es war, als würden sie auch in diesem Moment erst verstehen, was er ihnen vorher so lange erklärt hatte. Aber vielleicht war es gar nicht notwendig. Sie erkannten ihn. Sie merkten, er ist es. Er ist es wirklich. Das Reden von dem Auferstandenen durch die Frauen, das muss schon irgendwie stimmen. Das war er doch. Das ist er. So kennen wir ihn doch. Beim Abendmahl. Nun haben wir ja in unserer Tradition, wenn wir Abendmahl feiern, gerne dieses Momentum der Erinnerung. Wir sagen das ja auch in unseren Texten, die wir normalerweise lesen aus dem ersten Korintherbrief. In der Nacht, in der er verraten wurde, ja, nahm Jesus das Brot, brach es, sprach das Dankgebet, gab es ihm. Hier aber ist es so, das war jetzt noch nicht diese ganz starke Erinnerung an das, sozusagen an das Sterben, an die Passion, an das Leiden. Hier sitzt ein anderer Akzent. Hier geht es darum zu betonen, Jesus lebt, er ist gegenwärtig. Die Kirchen haben daraus gemacht, nicht böse, einfach nur als Kenntnis, er ist gegenwärtig in Brot und Wein. Und daraus wurde dann natürlich die Frage, ja wie jetzt, in welchem Brot, in welchem Wein, das machen wir jetzt nicht, das klären wir jetzt nicht. Wer da Interesse hat, kann mich das mal fragen, nach der Predigt, nach dem Gottesdienst, das ist jetzt nicht Thema. Thema ist nur, im Abendmahl ist er in einer besonderen Weise als der Auferstandene gegenwärtig. Dieses Abendmahl, dieses Essen mit den Emmaus-Jüngern trägt in sich die Botschaft, er ist auferstanden, er lebt. Er hat das Brot genommen, er hat es gebrochen, er hat das Dankgebet gesprochen, er hat es ausgeteilt unter sie. Der lebendige, auferstandene Herr ist in ihrer Mitte. Na und, sagt der aufgeklärte Zeitgenosse, und was ändert's? Eine ganze Menge. Für die zwei, die dort mit ihm gelaufen waren, für die Emmaus-Jünger, bedeutet es, dass das, was vorher noch unüberwindbare Schwierigkeit war, nämlich es wird Abend, es wird dunkel, es finstert draußen, lass uns reingehen, lass uns in der Sicherheit der Hütte sozusagen Gemeinschaft haben, miteinander essen und die Nacht verbringen. Das war ihre Sehnsucht, dahin waren sie ja unterwegs. Und plötzlich ist das alles gar kein Grund mehr, zu Hause zu bleiben. Es ist kein Grund mehr, nur weil es Nacht wird, in der Hütte zu bleiben, den Schutz dort zu suchen, sondern diese Botschaft, diese Erfahrung, diese Begegnung mit dem lebendigen, auferstandenen Jesus Christus, das war es, was ihnen jetzt im wahrsten Sinne des Wortes Beine machte. Sie liefen so schnell sie konnten durch die Dunkelheit zurück nach Jerusalem. Es gab damals keine Straßenlaternen und auch keine Taschenlampen. Sie sind in irgendeiner Form, entweder war es vielleicht sternenhell und wunderbar, kann alles sein. Es war jedenfalls nicht ungefährlich, aber sie haben das gemacht. Sie sind so schnell sie konnten zurück zu den Jüngern, die sie kannten und erzählten ihnen, was sie erlebt und erfahren haben. Er ist auferstanden. Er nahm das Brot, sprach das Dankgebet, brach es und gab es ihnen. Was bedeutet das, wenn wir sagen, Christus als der Auferstandene ist gegenwärtig in Brot und im Kelch? Ich will uns zwei, drei Gedanken nahebringen und dann wollen wir miteinander uns hineinbegeben in das Abendmahl selbst. Ich lese uns einmal die Abendmahlsworte nicht nach dem bekannten Text 1. Korinther 11, sondern die zwei Verse aus dem Korinther Kapitel 10, die Verse 16 und 17. Ist der Segenskelch, den wir segnen, nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Und ist das Brot, das wir brechen, nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Weil es ein einziges Brot ist, sind wir vielen ein einziger Leib, denn wir haben alle Anteil an dem einen Brot. Ist der Kelch, den wir segnen, nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das ist auch wieder so liturgische, feierliche Sprache, die kann man wiederholen. Ob man sie dann allerdings verstanden hat, bleibt immer noch offen. Was heißt das? Der Kelch, den wir segnen, ist Gemeinschaft des Blutes Christi. Das Blut Christi reinigt uns, so sagen wir und so bekennen wir es und so glauben wir. Das Blut Jesu Christi bringt uns in Verbindung mit der Vergebung unserer Schuld und unserer Sünde. Wenn wir Abendmahl nehmen, wenn wir den Kelch segnen, wenn wir aus dem Kelch trinken, dann haben wir Anteil. Wir erinnern uns an die Bedeutung, die das Blutvergießen Jesu am Kreuz für uns hat. Nämlich, er wäscht uns rein von aller Schuld. Das heißt in der Offenbarung an einer Stelle, dass die Heiligen, die Märtyrer im Blut Christi ihre Kleider gewaschen haben. Wer also im Grunde genommen, wir haben das ja auch in der Tradition, wenn wir beispielsweise viel mit Weiß taufen, dass wir sagen, dahinter steckt so diese Bedeutung, dass wir im Blut Christi sozusagen frei von aller Schuld, von allem Makel geworden sind. Wir sind weiß, schneeweiß, weiß wie Wolle, heißt es im Alten Testament, um deutlich zu machen, dass Gott uns in einer Weise gereinigt hat, wie es nur er kann. Dahinter steckt das Bild, dass mit Purpur eingefärbte Wolle nie wieder weiß zu bekommen ist. Und die Aussage in der Bibel ist, Gott kann das bewirken, dass dein Leben weiß wird wie Schnee. Dass das, was in dir fast nicht entfärbbar ist, durch das Blut Christi rein und weiß und neu gemacht wird. Wir haben Gemeinschaft mit dem Blut Christi, wir werden rein von aller Ungerechtigkeit und Unreinigkeit. Wir haben Anteil an dem Segenskelch und an dem Blut Christi. Das bedeutet, wir haben Anteil an der Kraft des Blutes Gottes. Das heißt in der Offenbarung, sie haben Kraft des Blutes Gottes, des Blutes Jesu Christi, dem Satan, den Bösen überwunden und besiegt. Ich bin diesen Tagen, meinem Alter wahrscheinlich geschuldet, mit alten Liedern unterwegs. Es ist mir gelungen zu finden, wo ich nur den Refrain kenne aus ganz vergangener alter Zeit. Und zwar ist das dieser Refrain, einige Ältere wahrscheinlich kennen es noch. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, Überwinderkraft in dem Blut des Heilands allein. Es ist eine Entdeckung, dass das Blut Jesu Christi Kraft hat, mich reinzumachen, Kraft hat, mich zu erneuern, Kraft hat, mich zu befreien. Der Kontext, in dem das Lied steht, heißt unter anderem auch, er macht mich frei von dem Bann der Sünde, er macht mich frei von Bindungen, er macht mich rein wie Schnee und er gibt mir Kraft, das Blut Christi gibt mir Kraft zur Nachfolge. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft, in dem Blute des Heilands allein. Wir haben Anteil an dem Blut Jesu Christi. Das bedeutet, wir haben Anteil an dem, was uns Kraft gibt zur Nachfolge. Und noch etwas haben wir. Wir haben nämlich durch das Blut Jesu die unverbrüchliche Zusage, dass Gott mit uns einen Treuebund eingeht, der ewig ist. Wir sind ja eher so wankelige Leute. Bei uns ist das so mit der Treue immer so, wir geben uns schon Mühe. Aber wenn wir ganz ehrlich in den Spiegel gucken, müssen wir sagen, so richtig bewährt haben wir das mit der Treue bis zum Schluss nicht. Wir haben immer wieder mal so Abschnitte, wo wir selber gehen, wo wir selber entscheiden, was wir wollen, wo wir vielleicht sogar auch die Gemeinschaft mit Christus verraten, weil uns, das Ansehen, das eigene Ansehen gerade wichtiger ist als die Treue zu Jesus, ihn zu bekennen, dann sagen wir lieber nichts, so wie Petrus ja auch Christus verleugnet hat, ich kenne ihn nicht. So würden wir es vielleicht nicht sagen, aber wir sagen auf jeden Fall nicht, ich bin Christ, ich gehöre zu ihm. Es ist Kraft in dem Blut, wir haben Anteil am Bund, wir haben Anteil an der Kraft des Blutes und wir haben Anteil, weil wir Jesus kennen, an der Erlösung und der Vergebung der Schuld. Und wir haben Anteil an dem, so heißt es dort, ist das Brot, das wir segnen, nicht die Gemeinschaft des Leibes Jesu. Was bedeutet das? Es bedeutet, wir werden in Zusammenhang gebracht mit der Passion Jesu Christi. Er trug unsere Krankheit, er trug unsere Sünden. Er hat uns mit seinem Leib und Leiden erlöst, damit wir leben können in dieser Zeit, in dieser Welt. Und mehr noch, er lässt uns nicht allein, sondern bringt uns in eine neue Gemeinschaft, in eine neue Familie. Wenn wir also Abendmahl feiern mit Brot und Kelch, dann bedeutet das, wir werden daran erinnert, dass Christus uns erlöst hat durch sein Leiden. Dass wir nicht nur das Leiden angucken, sondern dass wir schauen, was es bewirkt hat. Es hat uns zusammengestellt in eine neue Gemeinschaft mit Menschen aus allen Nationen. Und ich freue mich, dass wir so international geworden sind. Ich glaube, wir sind damit auch noch nicht fertig. Gott stellt sein Volk zusammen. Er ruft sie aus allen Nationen, aus Ost, aus West, aus Nord, aus Süd und er bringt sie zusammen. Das, was kaum gelingt in dieser Welt, Integration, geschieht unter dem Kreuz, geschieht im Zeichen des Bundes Gottes, das er in Christus Jesus aufrichtet. Wenn wir Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran, wir haben Vergebung der Schuld. Wir erinnern uns daran, wir haben Anteil an der Kraft des Geistes Gottes, den er geschickt und gesandt hat. Wir haben Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Wir haben Vergebung der Sünden. Und wir haben durch den Geist Gottes Anteil an dem, was er schenkt. Da wurden ihnen die Augen aufgetan. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir, wenn wir Abendmahl feiern, wir nicht so gerne oder sagen wir so, nicht immer so stecken bleiben in dem rückgewandten, traurigen Angucken der Passion, so wichtig das ist, sondern dass wir von der Frucht, von der Kraft, von der Bedeutung herkommen und die Auferstehungsgegenwart Christi preisen, dass er da ist, dass er, weil er Brot und Wein eingesetzt hat, uns damit sinnenfällig erinnert, ich bin der Herr. Man kann mich nicht halten. Ich bin der Herr. Ich bin auferstanden, ich bin gegenwärtig. Ich bin da, wo ihr seid. Ich suche euch, wo es bei euch dunkel ist. Ich komme an eure Seite, wo ihr trauert. Ich habe den Tod überwunden, die Hoffnungslosigkeit besiegt. Ich gebe neues Leben, eine neue Zukunft. Das ist das, wofür Christus gekommen ist. Das ist das, wofür er gestorben ist. Und das ist das, was er uns anbietet und woran wir uns erinnern dürfen und was wir feiern dürfen, wenn wir miteinander Abendmahl zusammen einnehmen und feiern. Ich wünsche uns heute Morgen, dass uns diese Freude ein wenig ansteckt. Dass sie uns begeistert in neuer Weise, dass das, was Christus gegeben hat und geschenkt hat, unter uns lebt, nicht in trauriger Erinnerung, sondern in Freude über die Gegenwart des Auferstandenen, der unter uns ist. Und das bedeutet auch, dass wir vielleicht neu werden entdecken müssen, dass in diesen Gottesdiensten Gott noch einmal in besonderer Weise gegenwärtig ist durch seinen Geist und dass er Dinge tut an uns und unter uns. Dass wir darum beten dürfen, dass Gott Menschenherzen öffnet, Augen öffnet, Körper heilt, Seelen und Wunden verbindet. Dass seine Gegenwart des Auferstandenen uns wohltut und unter uns Heil schafft und Neues bewirkt und uns ermutigt für die Zukunft. Brannte nicht unser Herz, so sagten sie, als er mit uns sprach. In der Gegenwart Christi im Abendmahl lernt man auch rückblickend, manches im Leben anders zu sehen und noch einmal anders zu deuten. Im Licht der Gegenwart Christi liest sich manches in meinem Leben anders und neu. Aber wir werden immer wieder dabei entdecken, es sind Spuren des Segens, die uns die Augen öffnen für das, was Gott und Christus schon längst an uns und unter uns und in meinem Leben gewirkt und getan hat. Möge Gott uns dazu Gnade geben und die Augen öffnen. Amen.